Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, heute mit Folge 29. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gerne mal on Tour. Im heutigen Podcast geht es um wieder ein bisschen technisches Thema, und zwar werde ich euch mal etwas erzählen, was es mit dem Thema Fahrradwohnmobil so auf sich hat, was ich da so treibe. Und ich wurde auch gefragt, warum ich eigentlich einen Fahrradakku hacken muss. Das hängt ein bisschen miteinander zusammen, werdet ihr am Ende des Podcasts hoffentlich verstehen. Dazu sei noch gesagt, ich bin noch etwas verschnupft und verhustet. Also falls ich mal zwischendurch husten muss oder ihr so lustige Geräusche, ich nutze zwischendurch nämlich so ein Hustenbonbon, dann ist es das. Ich hatte letzte Woche The Big C, ja, geht ja momentan um, haben ja einige, und mich hat es nun auch erwischt. Bin aber wieder fit, nicht gestorben, alles gut, macht euch keine Sorgen, ja, lässt sich gut aushalten, ja. Genau, aber deswegen bin ich noch etwas verschnupft und teilweise muss ich auch husten, weshalb ich eben ein Hustenbonbon während dieses Podcasts im Mund habe, damit ich eben nicht husten muss die ganze Zeit. Gut, also Thema Fahrradwohnmobil. Ihr habt es ja hoffentlich oder wahrscheinlich alle gesehen bei Instagram, dass ich dabei bin, mir ein Fahrradwohnmobil zu bauen. Und zwar habe ich dafür vom Velokai, von dem Fahrradteile-Shop, ein Dreirad gekriegt. Das habe ich ihm abgekauft. Er hat mir das echt für einen schmalen Euro verkauft. Herzlichen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Das ist ein in China gefertigtes, ja, ich sag mal, ein Prototyp, den er mal da irgendwie besorgt hat für ein Projekt in Berlin. Genau, das ist eben der Prototyp davon, der stand noch rum, deswegen konnte ich ihn jetzt käuflich erwerben für einen schmalen Euro. Und den werde ich jetzt also umbauen und bin auch schon dabei. Da kommt hinten drauf eine große Kiste, die etwa 2 Meter lang sein wird, weil das ist so mein, ich möchte gemütlich drin schlafen können. Also sie wird 2 Meter lang, wird 1 Meter breit. Und 1,10 Meter, meine ich, habe ich jetzt gesagt, hoch. Ich muss nochmal ehrlich gesagt nach, aber ja, genau, 2 Meter lang, 1 Meter breit, 1,10 Meter hoch. Und dann kommt da noch so ein bisschen was drauf von der Wanddicke und so. Das sind so die Innenmaße, die das hinterher haben soll. Ich bin dabei oder habe schon gebaut ein Untergestell, was quasi anstelle der alten Ladefläche, die ich abschraube, angesetzt wird. Das habe ich aus Itemprofilen zusammengebaut. Also das sind so Aluminiumprofile aus einem ganz einfachen Grund. Die hatte ich hier noch rumfliegen. Deswegen nehme ich die. Und Materialpreise, boah, das ist unglaublich teuer gerade, wisst ihr ja alle. Und das schlägt auch voll bei mir rein. Ich habe schon Tausende von Euro ausgegeben, nur für Material, und ist noch nichts gebaut, ne? Das ist schon echt heftig gerade, ne? Naja, auf dieses Grundgestell aus Itemprofilen kommt eben dann eine Platte aus ganz normal Siebdruckplatte, so heißen die Dinger. Die wird da drauf geschraubt. Da werde ich hinterher ein paar Löcher noch reinsägen, um da drunter in diesem Itemprofil-Ding sozusagen einen Staukasten zu haben, wo ich eben Gepäck mitnehmen kann oder was auch immer hin tun kann. Genau. Dann wird aus Aluminiumprofilen, die ich von der Firma Alusteck gekauft habe, so am Rande, falls ihr das seht, wo man das herkriegt. Genau, das ist einfach so ein Stecksystem, da kann man Aluminiumprofile kaufen und auch so Kunststoffverbinder, die man dann zusammenstecken kann, und ich werde sie auch verkleben, dass es nicht auseinanderfallen kann. Genau, damit wird quasi einen Rahmen der Kiste gebaut, und dazwischen wird reingesteckt Doppelstegplatte. Aus Polycarbonat sind die meines Wissens, wenn ich das gerade richtig im Kopf halte. Also Makrolon auch genannt. Warum nehme ich das? Das einfach ist vergleichsweise günstig. Alternative wäre übrigens, das Ganze aus Styrodur zu bauen. Wäre auch günstig. Naja, auf jeden Fall habe ich mich entschieden für Doppelstegplatten. Die sind vergleichsweise günstig, sie sind sehr, sehr leicht. Sie haben eine etwas isolierende Wirkung, ne? Dadurch, dass das ja hohl ist innen drin, ne? Und dann das Ganze eingeklebt wird, dann sind die auch dicht, dann sollte das etwas isolierend sein. leicht zu verarbeiten, aber ausschlaggebend ist, ist günstig und ist vor allen Dingen super leicht, ne? Laut meinen Berechnungen wäre ich wahrscheinlich, wenn ich das Ganze aus Styrodur gebaut hätte, etwas schwerer geworden. Also es wäre die Alternativplanung wäre gewesen, diese Kiste aus Styrodur zu bauen und dann das Ganze zu laminieren mit, wie sagt man, arme Leute Lamine, arme Leute GFK. Also was arme Leute GFK, das ist einfach Baumwolltuch als ja als Faser, ne, und das Ganze mit Leim als Matrix betupfen beziehungsweise laminieren. Das ist quasi arme Leute GFK, weil es kostet nichts. Ne? GFK selber ist ja glasfaserverstärkter Kunststoff. Im Vergleich zu dem arme Leute GFK ist es teurer. Ne? Also wer sich sowas mal bauen will, das wäre auch eine gute Alternative. So, dann ist die Planung, dass hinterher dieses Fahrrad natürlich elektrifiziert wird. Und obendrauf eine Solaranlage kommt, ganz klar, dass man einfach entsprechend Fahrstrecke auch elektrisch fahren kann, ohne an Ladepunkte gebunden zu sein. Das ist also der Plan. Und ich will halt die kompletten 2 Meter mal 1 Meter auch vollklatschen mit Solarpanels. Ich schätze mal, dass ich 200 bis 400 Watt da oben drauf kriege. Das ist jetzt aber noch nicht die Primärsache. Zuallererst will ich erstmal die Kiste bauen, das kommt zuerst und danach kommt alles andere. Ne? Erst die Kiste, dann die Elektrifizierung und ganz zum Schluss kommt dann die Solarzelle obendrauf. Ne? Das ist so meine Vorgehensweise, weil ich erstmal diese Kiste haben will. Dann kann ich schon mal mit ein bisschen rumfahren am Wochenende. Ich meine, hier so im Nahbereich brauche ich ja keine Elektrifizierung. Hier bei uns im flachen Land. Bin ja jetzt schon ein paar Mal mit dem Dreirad rumgefahren und auch beladen. Ich habe schon Leute transportiert, meine Schwester zum Beispiel, um das zu testen. Oder habe das ja auch gesehen, dass ich schon mal Hühnerfutter geholt habe, also ein Zeugs, ja. Das fährt super gut, das lässt sich echt gut fahren mit richtig Gewicht hinten drauf, ist gar kein Problem. Das ganze Fahrrad ist für eine Gesamtmasse von 300 Kilo ausgelegt und ich bin davon überzeugt, das kann das Ding auch. Also mit 100 Kilo Ladung habe ich das schon mal beladen. Das funktioniert. Ich selber wiege ja auch noch ein bisschen was. Das wiege ich momentan so um die 80 Kilo. Sind wir also bei 160 Kilo. Dann wiege ich das Teil selber nochmal 60 Kilo etwa. Wo sind wir da? Sind wir also bei 220 Kilo, ne? Oder habe ich mich jetzt vertan? Ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja. 22 Kilo ungefähr habe ich schon mal draufgeladen. Das hat gut funktioniert. War auch kein Problem, das so mit Muskelkraft hier im flachen Land zu treten. Nur bei Steigung, da wird es natürlich böse. Ne? Also wenn ich jetzt hier bei uns zum Bahnhof zum Beispiel, da gibt es so eine Unterführung, ne, unter den Bahngleisen durch, ne, da wieder hochzukommen, da muss man schon echt ein bisschen ochsen. Ne? Und dabei fällt dann auch was auf, und zwar ist das Fahrrad das Fahrrad fährt wirklich geil. Das hat eine richtig geile Fahrstabilität. Das ist super gut konstruiert. Dieser ganze Rahmen ist echt top. Es gibt nur eine Fehlkonstruktion daran, und das ist die Schaltung. Das Ding hat ich meine, 7-Gang-Kettenschaltung drin. Vielleicht sind es auch 9 Gänge, egal. Irgendeine günstige Kettenschaltung ist da auf jeden Fall drin. Und wenn ich auf den kürzesten, also den ersten Gang schalte, also das größte Ritzel schleift die Kette am Rahmen. Also man kann quasi nicht im ersten Gang fahren. Im zweiten Gang schleift sie leicht, es geht noch. Und ab dritten Gang schleift sie nicht mehr, dann kann man fahren. Aber natürlich, wenn ich eine Steigung hoch will, muss ich natürlich in den ersten Gang schalten. Ne? Das funktioniert so nicht. Aber ich habe sowieso vor, die Schaltung umzubauen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz 100% sicher, was ich baue, aber ich kann euch ja meine Überlegungen mal mitteilen. Und ich tendiere natürlich auch zu was. Also eine Option wäre natürlich wieder eine Kettenschaltung einzubauen. Ne? Hat den Vorteil, ist relativ günstig, hat den Nachteil der Kettenschaltung, ne? Ist halt offen, muss man ständig warten. Und das Ganze sitzt natürlich unter der Ladefläche, hinterher unter der Kiste. Und da kommt man schlecht dran. Da kann ich schlecht sauber machen, da kann ich schlecht reinigen, schlecht ölen. Weswegen keine Kettenschaltung reinkommen, sondern es wird auf jeden Fall eine Nabenschaltung reinkommen. Und da gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die ich sehr interessant finde, ist eine Enviolo-Schaltung. Ja, die kann ich stufenlos schalten. Die hatte ich auch damals in meiner Radkutsche drin. Eine relativ große Übersetzungsbrandbreite. Ich meine, 360% kann die. Ausreichend. Ne? Und wenn ich es elektrifiziere, funktioniert das auch mit dieser Schaltung wirklich gut, weil sie eben stufenlos schaltet und funktioniert so ein bisschen wie so eine Variomatik bei so einem alten Roller. Ne? Genau. Ist auch vergleichsweise günstig, kann man gut machen. Möglichkeit Nummer zwei wäre natürlich ganz klassisch eine Shimano-Narbe einzubauen. Ne? Ich denke, das wird auch gut funktionieren. Ne? Da würde ich wahrscheinlich auch eher auf eine Alphine gehen als auf einen Nexus. Einfach weil sie besser funktioniert, ne, und ein bisschen effizienter ist. Und ist auch günstig. Ne? Also eine Alphine kriege ich, was kostet was? 300, 400 € so. Ne? Das ist schon okay. Würden die anderen Schaltungen übrigens auch kosten. Und natürlich dann die teuerste, aber geilste und auch meine Favoritenlösung momentan ist natürlich eine Roll-Off-Schaltung, wie ich sie auch in meinem Gravel Travel Mountain Klapprad habe. Wobei ich da wahrscheinlich gucken würde, dass ich eine gebrauchte kriege, weil die Roll-Off-Narben sind echt teuer. Die kosten über 1.000 € nur die Narbe. Das ist natürlich echt ein Haufen Geld. Und man kriegt die aber auch gut gebraucht für die Hälfte. Und eine Roll-Off-Narbe, die geht nicht kaputt, ne? Die hält eigentlich ewig. Also ich habe noch nie gehört, dass eine Roll-Off-Narbe kaputt geht. Ne? Also das muss man halt regelmäßig einen Ölwechsel machen. Ne? Aber ansonsten sind die Taco, ne? Kann ich also ja, nichts dran aussetzen. Ne? Und die Motorkraft sollten die auch aushalten. Ja, apropos Motor, genau, ich hatte ja schon gesagt, das Ganze soll elektrifiziert werden, also ein Pedelec werden, sprich eine elektrische Unterstützung bis 25 km/h. Wie heißt das so schön im Gesetzestext? Progressiv abschaltend bis 25 km/h unterstützend. Ne? Wieso steht da drin? Naja, egal. Und wenn der Auftritt hörst du treten, muss halt aufhören. Ne? Ganz normal, Pedelec kennt ihr alle, ne? E-Bike halt, ne? Wie es im Volksmund genannt wird. Ne? Genau, da gibt es im Prinzip, Moment, jetzt muss ich mal husten, gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder Radnabenmotoren, ne? In das Vorderrad einen Nabenmotor reinbauen. Wäre eine Möglichkeit, die kriegt man auch vergleichsweise günstig. Von, ja, der Klassiker ist ja Bafang, ne? Chinesischer Hersteller, machen Top-Teile. Oder ich baue mir halt eins ins Tretlager ein, also einen Mittelmotor, und hätte dann die Kraft, also der Nachteil dabei wäre, dass ich die Kraft über die Kette laufen lassen muss. Und dadurch natürlich die Kette und auch die Zahnräder einem höheren Verschleiß unterliegen. Das wäre da der Nachteil. Und ich kann nicht rekuperieren, das ist auch ein Nachteil. Vorteil ist, dass der Schwerpunkt gut liegt, da an der Stelle da. Und es ist easy da einzubauen. Ne? Vorteil bei einem Radnabenmotor wäre, ich kann, wenn das ein Direktläufer ist, rekuperieren. Ne? Also kann mir da, ja, wenn ich bergab fahre, irgendwo auf Reisen, darum soll es ja letztlich gehen, ich möchte ja mit dem Teil reisen, auch Strom zurückgewinnen. Ne? Nachteil ist so ein bisschen, und deswegen tendiere ich momentan so ein bisschen dahin, das nicht zu machen, ist, dass ich die gesamte Kraft des Motors durch das Lenkkopflager laufen lassen muss und das dann einem höheren Verschleiß unterliegt. Und ehrlich gesagt traue ich dem nicht ganz so. Der Gabel und so an dem Rad, das ist nicht so ganz optimal. Und eine gute Gabel sich einzubauen, das kostet auch wieder viel Geld. Das will ich mir an der Stelle einfach sparen, weil es jetzt sich schon zeigt, dass es wirklich teuer wird, dieses Projekt. Genau. Ja, und das ist auch der nächste Stichwort, das Teure. Und zwar habe ich neulich mal, ihr habt es wahrscheinlich bei Instagram gesehen, mein Bosch-Akku gehackt und da kam gleich die Frage, wieso hackt man denn einen Bosch-Akku? Was soll das denn, ja? Und das Ding ist folgendes, ne? Mein Plan ist, dass dieses Ding, wenn es elektrifiziert wird, letztlich mal etwa 2000 Wattstunden Akkukapazität haben soll, dass ich etwa eine Strecke von 200 Kilometern fahren kann, ohne laden zu müssen. Das ist so mein Plan. Und das Ding ist, aber dass Akkus aber teuer sind und ich jetzt am Anfang gar nicht die weiten Strecken fahren möchte mit diesem Ding. Und ich habe ja zu Hause schon zwei Elektrofahrräder. Ich habe ja einmal einen E-MTB, ein Mountainbike mit einem Bosch-System. Und ich habe einen Stroma SD2, also von der Firma Stroma. Das Problem ist bei beiden, dass die die Spannung nicht einfach freigeben. Die sind beide mit CAN-Bus gesteuert. Also sprich, man muss quasi, der Computer in dem Fahrrad erzählt dem Akku, hier hallo, ich schalte mich jetzt an, bitte gib mir Spannung frei. Ja, das wird über CAN-Bus übertragen, ja. Das ist das Protokoll, ne? Will ich jetzt nicht weiter erläutern. So heißt das halt, ne? Für die, die es nicht kennen. So, alle anderen, das CAN-Bus kennt man sonst halt aus dem Automobilbau, da ist das üblich, da quatschen die ganzen Steuergeräte untereinander eben über diesen CAN-Bus, über das CAN-Bus-System. Und hier bei diesem Bosch-System ist es eben auch so und bei Stroma ist es auch so. Und jetzt habe ich einfach geguckt, ja, wie kriege ich denn diese Spannung freigeschaltet für den Akku? Weil ich habe ja einen Akku rumliegen, warum soll ich mir also einen Akku kaufen, wenn ich doch Akkus habe? Und da habe ich eben bei YouTube was gefunden. Da hat da einer aus dem Arduino eben quasi das gebaut, dass der Akku die Spannung freigibt. Und das habe ich quasi nachgebaut. Arduino ist ein kleiner Minicomputer, sag ich mal, mit dem man Gerätesteuerung machen kann, ne? Da kann man ganz viele Dinge mit toll programmieren, aber ich bin persönlich nicht so ein guter Programmierer. Also eigentlich kann ich überhaupt nicht programmieren, aber ich kann nachprogrammieren. Ja, ich habe schlicht und ergreifend bei YouTube mir geguckt, wie geht das, habe mir die Teile gekauft, die dort mir angegeben werden. Eben Arduino und ein CAN-Bus-Übersetzer, nenne ich es mal. Ja, also der Arduino, der sagt, der muss quasi diesem anderen elektronischen Bauteil sagen, ne, hier das und das will ich, und der übersetzt das in die CAN-Bus-Sprache. So, und dann kann ich dies auf die CAN Anschlüsse ranpinnen sozusagen mit ein paar Kabeln, und dann gibt er die Spannung frei. Und das habe ich einfach gemacht, ein bisschen mit einem Multimeter nachgemessen. Es funktioniert tatsächlich. Es gibt allerdings einen Nachteil in dem System noch. Zumindest, das kann man vielleicht auch irgendwie ändern. Ich weiß allerdings noch nicht wie. Das wird aber sicher funktionieren, bin ich überzeugt. Vielleicht kennt sich ja jemand aus mit Programmierung, Arduino, kann mir da helfen. Und zwar ist das Problem, dass der nicht mitkriegt, wenn der Akku alle ist. Sprich, der gibt immer weiter den Akku frei und das Batteriemanagementsystem in dem Akku schaltet den Akku nicht ab. Sprich, ich habe das Problem, dass ich meinen Akku tiefenentladen kann und ihn damit kaputt machen kann. Das ist das große Problem. Also ich müsste jetzt sozusagen eine Spannungsmessung machen und dem über den Arduino dem sagen, hier, wenn Spannung unter Wert X ist, bitte schalt doch ab. Das muss ich da irgendwie noch reinfummeln, dass ich mir meine Akkus nicht aus Versehen kaputt mache. Das wäre schon ganz praktisch, weil Akkus sind wirklich teuer. Naja, und das ist halt so der Plan, dass ich erstmal am Anfang dann dieses Fahrrad mit einem Bafangmotor mit den Bosch-Akkus betreibe. Ne? Bosch-System baue ich da übrigens nicht ein, weil man das nicht einfach einbauen kann. Da muss man den Rahmen umschweißen für eine andere Aufnahme sozusagen machen. Den Bafangmotor schraubt man einfach ins Tretlager rein. Außerdem sind die Bafangmotoren echt günstig. Genau, das ist der Grund, warum ich eben neulich diesen Akku gehackt habe. Einfach damit ich diesen Bosch-Akku nutzen kann, um hinterher mein Fahrrad damit zu elektrifizieren und nicht gleich einen teuren Akku kaufen muss. Weil, ich meine, man kann ja auch feststellen, dass das alles scheiße ist hinterher, und dann schmeißt man alles weg und dann habe ich aber Tausende von Euro ausgegeben nur für Akkus, die ich hinterher nicht brauche. Was soll der Quatsch, ne? Ja. Genau, so viel dazu. Ja, habe ich was vergessen zu erzählen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minuten, glaube ich, kann ich noch. Also grundsätzlich, materialtechnisch habe ich inzwischen, bis auf ein Teil, was ich jetzt am Montag kriege, also ihr seid quasi jetzt live dabei, ich werde, sobald dieser Podcast fertig ist, werde ich es gleich hochladen, dass ihr das gleich habt. Ich kriege jetzt hoffentlich am Montag noch eine Aufnahme, die ich brauche, um den Zwischenrahmen, nenne ich ihn jetzt mal, die Itemprofile an dem Fahrradrahmen festzuschrauben. Hat mir ein ehemaliger Kollege hergestellt. Ich hoffe, das hält auch so, wie ich mir das überlegt habe. Genau, und dann habe ich tatsächlich alle Teile da, dass ich im Prinzip losbauen kann und die Kiste aufbauen kann. Und wenn sie funktioniert, dann werdet ihr es sicher mitkriegen. Und ihr könnt ja mal raten, weil ich weiß jetzt schon, dass ich ein paar Teile vergessen habe zu kaufen. Also habe ich noch nie, ich habe für die Kiste, ich sag mal, 95% der Teile da, aber ein ganz entscheidendes Teil habe ich vergessen zu kaufen. Kaufe ich auch erstmal nicht. Ich baue erstmal die Kiste so weit auf, wie ich habe, und dann kaufe ich das Teil. Ihr könnt ja mal raten, welches Teil es ist, was ich vergessen habe zu kaufen. Genau, würde mich freuen, wenn ihr mannigfaltig mitmacht, einfach bei Instagram irgendwo kommentieren oder schreiben, hier, du hast das bestimmt vergessen. Und wer recht hat, der kriegt ein Eis von mir ausgegeben. ja, so viel dazu. Ich glaube, ich bin soweit durch. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Und ich freue mich echt immer riesig über Kommentare, weil darüber weiß ich, dass sich das jemand anhört und dass das auch Leute interessiert, was ich so treibe. Deswegen ist mir das ganz wichtig, dass ihr echt kommentiert und einfach mir auch Feedback gebt, ne, wie es euch so gefällt. Ach so, ja, ansonsten ist noch der Plan, dass ich jetzt alle 2 Wochen einen neuen Podcast veröffentliche. Ich hoffe, dass ich das so schaffe mit der Arbeit und allem, ne? Aber jetzt die letzte Zeit hat sich doch gezeigt, dass ich glaube, ein 2-Wochen-Rhythmus ist ganz gut. Versuche ich zu halten. Ja, ich kann wie immer nichts versprechen. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, bitte Bescheid sagen. Ja, und dann danke ich euch fürs Zuhören und bis in 2 Wochen, ne? Tschüssing!